Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Heute ist der aktuelle Bericht Häusliche Gewalt des Bundeskriminalamts vorgestellt worden. Insgesamt nimmt Gewalt in Partnerschaften zu. Die Opfer sind überwiegend Frauen und Kinder, die Täter überwiegend Männer. Inwieweit die Gewalt zugenommen hat, mehr zum Bericht bei uns im frischen Update-Podcast am 11. Juli. Außerdem geht es bei uns noch um ein weiteres Thema des Tages, nämlich ob und wann die Ukraine der NATO beitreten kann. Es soll zwar keine Einladung in das Militärbündnis geben, das war vorab schon klar, dafür aber deutliche Signale für die NATO-Perspektive der Ukraine. Generalsekretär Stoltenberg.
This is a strong package for Ukraine. An a clear path towards its membership in NATO.
Ja, und Selenskyj, Präsident der Ukraine, dem ist das erwartungsgemäß zu wenig. Der will mehr und attestiert den Mitgliedstaaten Unschlüssigkeit und Schwäche. Auch darum wird es gleich gehen bei uns. Da gehen wir ein bisschen in die Analyse heute am Dienstag in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Fast alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Alle 2 Minuten.
Das ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin, der Innenministerin Nancy Faeser, die für Sicherheit zuständig ist, heute einen aktuellen Bericht zu häuslicher Gewalt vorgestellt. Und herausgekommen ist, dass Gewalt in Partnerschaften und Familien zugenommen hat. Katrin Sieker aus unseren Nova-Nachrichten kann uns das noch genauer erklären. Katrin, inwieweit hat die Gewalt zugenommen?
Ja, hier geht's in dem Bericht um registrierte Fälle im letzten Jahr. Das heißt eben auch, dass es nur Fälle sind, bei denen die Opfer zu Behörden gegangen sind, wie der Polizei. Und diese registrierten Fallzahlen sind jetzt letztes Jahr um knapp 9% gestiegen im Vergleich zum Jahr davor. Darunter zählen zum Beispiel Angriffe in einer Partnerschaft oder inzwischen eben wird auch erfasst, wenn Kinder angegriffen werden in einer Familie. Und in totalen Zahlen sind es gut 240.000 angezeigte Übergriffe allein im letzten Jahr. Und dazu sagt die Bundesinnenministerin:
Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich das Leid und der Horror, ausgerechnet im eigenen Zuhause oder im engsten Umfeld angegriffen worden zu sein.
Ja, Nancy Faeser war das zu den gestiegenen Fallzahlen und die beiden Ministerinnen haben auch noch gesagt, dass ungefähr 1/3 der Fälle eben innerhalb der Familie stattfindet, den engsten Verwandten und 2/3, 240.000 Fälle in Partnerschaften. Die Mehrheit der Opfer sind ganz klar Frauen und die Täter meistens Männer.
Was fällt denn alles unter häusliche Gewalt?
Ja, darunter zählen körperliche Angriffe, die zu einer Verletzung führen. Juristisch gesprochen fängt es mit einer vorsätzlichen, einfachen Körperverletzung an, die da auch in den Bericht aufgenommen werden. Darunter fallen zum Beispiel Ohrfeigen, Schubsen, Schlagen, alle Angriffe ohne Waffe. Und was dann zum Beispiel führen kann zu blauen Flecken, Schürfwunden oder Kratzern. Und dann gibt es noch tausende Fälle von schwerer Körperverletzung, wo das Opfer dann eine wichtige Körperfunktion verliert durch die Gewaltanwendung. Zum Beispiel das Sehvermögen verliert oder das Gehör oder auch die Fortpflanzungsfähigkeit. Und der Bericht, der hat auch noch in dem letzten Jahr über 700 Fälle aufgenommen, wo Menschen gestorben sind. Also Körperverletzung mit Todesfolge, Mord und Totschlagsfälle innerhalb der Familie und Partnerschaft.
Jetzt sprechen wir ja gerade von den registrierten Fällen. Wahrscheinlich ist aber die Dunkelziffer doch noch sehr viel höher, weil es ja bestimmt eben auch viele gibt, die Angst haben, das anzuzeigen.
Genau, die Dunkelziffer ist deswegen viel höher. Wie hoch genau und warum die überhaupt da ist, also Hürden da sind, das soll jetzt in einer extra Studie nochmal genauer untersucht werden, haben die Ministerinnen gesagt. 20.000 Betroffene sollen befragt werden, um genauer herauszufinden, warum Hürden hoch sind, sich zu melden und wie man Betroffenen dann auch besser helfen kann. Was man schon weiß, ist, dass gerade wenn der oder die Täterin familiär verbunden ist, dass es dann den Opfern schwerer fällt, Gewalt anzuzeigen. Da gibt es ja ganz viele Abhängigkeiten, gemeinsame Kinder zum Beispiel oder eine gemeinsame Wohnung. Und das baut dann Ängste auf über die eigene Sicherheit in Zukunft und ja, nicht alle wollen oder können auch in ein Frauenhaus zum Beispiel, um Schutz zu finden. Solche Schutzräume sind ohnehin, wie heute nochmal gesagt wurde, einfach überfüllt. Und da planen die Ministerinnen ein Gesetz, dass Betroffene in Zukunft auch mehr Schutz bekommen sollen in ihrer eigenen Wohnung.
Und auch das hört man natürlich immer wieder und weiß man, die Menschen, denen das passiert, die schämen sich einfach auch wahnsinnig. Das spielt auch eine große Rolle, weswegen das schwierig ist, diese Fälle anzuzeigen manchmal. Ne?
Scham spielt eine riesige Rolle. Viele Frauen und andere Betroffene denken erstmal oft, was habe ich falsch gemacht? Es muss ja einen Grund geben, warum mir das passiert ist. Und da denken eben auch viele, dass sie ein Einzelfall sind. Insgesamt wird eben auch noch gesellschaftlich wenig darüber gesprochen, auch in engeren Freundeskreisen und so weiter. Weshalb es manchen Opfern schwerfällt, selbst darüber zu reden, es öffentlich zu machen, sich zu wehren. Und dann ist es manchmal offenbar auch immer noch so, dass es eine gesellschaftliche Reaktion gibt, eine ganz ähnliche oder vom weiteren Umfeld, dass beim Opfer die Schuld gesucht wird.
Und niemand sollte mehr fragen, warum sie nicht geht aus der häuslichen Belastungssituation, sondern fragen, warum er nicht mit der Gewalt aufhört.
Ja, das war nochmal Faeser, die darauf angespielt hat. Und die Innenministerin hat nochmal klar gesagt, Gewalt gegen Frauen ist kein privates Schicksal. Es geht ja auch nicht um Einzelfälle. Das beweisen die Fallzahlen von knapp 250.000 für letztes Jahr auch allzu deutlich, wo eben die meisten Opfer Frauen waren. Und sie ruft dazu auf, sich zu wehren.
Wohin kann man sich denn wenden? Also wenn man selbst betroffen ist von Gewalt in Beziehungen, was kann man machen?
Alle Fälle sind individuell, aber sie sollten bei der Polizei angezeigt werden. Das Anzeigen fällt nicht immer einfach oder leicht. Und dann kann man sich eine erste Beratung, eine erste Hilfe suchen, die anonym ist, die unverbindlich ist, vorwurfsfrei vor allem. Und die bekommt man beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Die bundesweite Rufnummer ist 116 016. Und es gibt natürlich auch ein Männerhilfetelefon unter der 0800 123 99 00.
Danke an dich, Katrin, für die Infos. Wenn ihr häusliche Gewalt erlebt habt oder jemanden kennt, die oder der nicht weiter weiß, beraten diese Hilfetelefone kostenlos und anonym. Die Familienministerin und die Innenministerin, die haben heute nochmal dazu aufgerufen, die Hilfsangebote anzunehmen und die Gewalt auch anzuzeigen. Und sie haben heute den aktuellen Lagebericht zu häuslicher Gewalt vorgestellt und er zeigt eben, die registrierten Fallzahlen nehmen zu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
5er, 10er, 20er, 50er, also eigentlich haben wir die ja jeden Tag in der Hand, ne? Aber so richtig drauf achten, was da draufsteht, sorry, wann habt ihr das zuletzt gemacht? Die Euroscheine, die sollen ein neues Design bekommen und dabei könnt ihr mitbestimmen, wie das Ganze am Ende aussehen soll und zwar über eine Online-Umfrage. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat sich diese Ideen, die es da schon gibt, mal ein bisschen genauer angeguckt. Johannes, warum sollen die Scheine denn überhaupt verändert werden? Die sind doch ganz okay so, oder nicht?
Ja, also einmal ist es ganz normal, dass Geldscheine mit der Zeit immer mal wieder so neue Details im Design bekommen. Also zum Beispiel so bessere Sicherheitsmerkmale wie diese silbernen Hologramme, Wasserzeichen und so weiter. Aber jetzt soll es eben auch komplett neue Motive auf den Euroschein geben. Die Europäische Zentralbank, die EZB, ist dafür zuständig. Und Christine Lagarde, die Chefin der EZB, die möchte, dass sich die Menschen in Europa mit diesem Design der Euroscheine identifizieren können, so sagt sie es, vermutlich auch besser als bislang mit den alten Scheinen. Und deswegen sollen sich jetzt eben möglichst viele Europäerinnen und Europäer in dieser Umfrage beteiligen und dann mitentscheiden, wie die Banknoten in Zukunft aussehen sollen.
Und wie soll das genau ablaufen?
Ja, es gibt einmal so eine Online-Umfrage auf der Webseite der EZB, wo dann du und ich und auch alle anderen abstimmen können. Und zusätzlich macht auch noch ein Meinungsforschungsinstitut eine repräsentative Befragung in Europa. Damit soll dann sichergestellt werden, dass jetzt auch Meinungen aus allen Euro-Ländern gleichmäßig mit dabei sind und jetzt nicht zum Beispiel jetzt nur großteils Deutsche oder Franzosen oder so abstimmen.
Verstehe. Welche Designs stehen denn da überhaupt zur Auswahl? Also kann ich das schon so richtig konkret sehen in dieser Online-Befragung?
Nee, also die fertigen Designs für die Scheine, die gibt es noch gar nicht. Es gibt nur so kurze Beschreibungstexte, wie die neuen Motive dann aussehen könnten. Zur Auswahl stehen dann zum Beispiel sowas wie Flüsse, also europäische Flüsse, die sollen dann dafür stehen, dass die Flüsse ja über Grenzen hinweg fließen und die Länder Europas auch so miteinander verbinden. Oder du kannst auch abstimmen für verschiedene Vogelarten, die man dann sieht auf den Scheinen. Da ist eine ähnliche Idee hinter, also Vögel kennen keine Ländergrenzen, sollen damit so für die uneingeschränkte Mobilität in Europa stehen. Gibt aber auch noch vieles andere, also zum Beispiel so berühmte europäische Kunst, Kunstwerke oder auch Literatur oder Musik, plus dann die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler, die dann dahinter stehen. Auch dafür kannst du deine Stimme abgeben.
Aber da gibt es jetzt, habe ich dich richtig verstanden, erstmal nur Texte zu und du sollst dir dann ungefähr vorstellen können anhand der Texte, wie das vielleicht mal aussieht. Okay, das ist ja Meta. Wenn wir nochmal auf das Design der aktuellen Euroscheine gucken, was ist denn da überhaupt drauf? Ich glaube so Brücken und schöne Fenster und sowas, ne?
Genau, das ist ja wirklich speziell beim Euro, ne? Das Seltsame ist nämlich, dass es diese ganzen Architekturmotive, die wir da sehen, dass es die in Wirklichkeit gar nicht gibt, ne? Also es sind alles so Fantasiebrücken und Fantasietore und Fenster aus verschiedenen Epochen, also sowas wie Klassik, Romanik, Gotik, Renaissance und so weiter. Und die Idee dahinter war, wir nehmen bewusst keine realen Bauwerke, damit sich am Ende irgendwie kein Euro-Staat bevorzugt oder benachteiligt fühlt bei den verschiedenen Gebäuden. Das hat aber auch einen Nachteil, hat mir Matthias Kallen heute erzählt, der ist bei der Bundesbank fürs Bargeld zuständig, denn Euroscheine haben ja vieles gerade nicht, was andere Währungen, andere Scheine so haben und mit dem man sich dann vielleicht besser identifizieren könnte.
Dass man irgendwo jemand Bekannten sieht, den man gut findet. Oder, also das Porträt haben wir ja häufig als Banknotenmotiv oder eben ein Bauwerk sieht, dass man eben schön findet oder mit dem man etwas Besonderes, Persönliches verbindet. Das gibt es halt bei der Banknote nicht, bei den Euro-Banknoten. Und das sieht man mittlerweile, glaube ich, schon eher als den Nachteil an.
Ja, also mit den neuen Banknoten, mit neuem Design soll das dann eben besser werden, also dass sich auch mehr Menschen damit identifizieren können.
Wenn ich mir jetzt so einen aktuellen Euroschein angucke, Johannes, da ist ja mehr drauf eben als nur die Zahl, Hologramme und Bauwerke. Gibt es da noch irgendwas zu entdecken?
Ja, es gibt auch auf jedem Schein, ich gucke nochmal bei mir, gibt es noch so eine Seriennummer und der Buchstabe am Anfang dieser Seriennummer, der verrät hier, wo dieser Euroschein gedruckt wurde.
Warte mal, ich mach mal schnell Portemonnaie
auf. Das ist ganz
auf.
Interessant. Ja, ja. Sag mal also weiter. Es gibt ja europaweit so verschiedene Druckereien, Hochsicherheitsdruckereien, die Euroscheine drucken dürfen, sind nicht so viele, aber so ein paar. Und in meinem Portemonnaie zum Beispiel heute, habe ich geguckt, sind Scheine mit einem R dabei.
Oh, das steht bei mir auch auf dem Zwanni hier, R.
Ah, guck mal, der kommt dann aus Deutschland, von der Bundesdruckerei. S hatte ich auch. Das ist die Banca d'Italia oder auch ein V. Das kommt dann von so einer Druckerei in Spanien. Und dann gibt es ja noch die Unterschrift, ne? Meist entweder von Christine Lagarde, so eine kleine Unterschrift, der aktuellen EZB-Präsidentin, oder von Mario Draghi, der war vor ihr der EZB-Chef. Und daran siehst du, wie alt der Schein ungefähr ist. Also wenn Christine Lagarde's Unterschrift drauf ist, dann weißt du, dieser Schein ist maximal 3 Jahre alt, denn länger ist sie noch gar nicht im Amt. Und wenn Mario Draghi draufsteht, dann ist er älter, der Schein.
Bei mir, Christine Lagarde, habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Nee, ne? Leider nicht. Naja.
Nee.
Das neue Design für den Euroschein, wann soll das kommen eigentlich?
Das dauert noch eine ganze Weile. Also erst 2026, in 3 Jahren, soll dann das endgültige und auch fertige Design ausgewählt werden. Und dann dauert es wohl auch noch ein paar Jahre, bis die Scheine dann auch wirklich gedruckt werden, in Umlauf kommen. Also vielleicht eher so 2030 oder so.
Die Euroscheine sollen ein neues Design bekommen. Und wir alle können, wenn wir wollen, über eine Online-Umfrage mitbestimmen, was auf den neuen Scheinen dann irgendwann zu sehen sein wird. Was das sein könnte, Infos dazu von Johannes Doppelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nachdem der Beitritt Schwedens gesichert scheint, weil Erdogan sein Veto zurückgezogen hat, konzentriert sich jetzt alles darauf, wie das Militärbündnis in Zukunft die Ukraine unterstützen kann. Und da geht es vor allem um die Frage, ob und wann das Land NATO-Mitglied werden könnte. Es ist ja schon vorab klar, dass es keine formelle Einladung geben wird. So heißt das offiziell. Dafür soll es Zwischenschritte geben. Und wir können über das Thema sprechen mit Ursula Schröder. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Hallo Frau Schröder.
Guten Tag.
Frau Schröder, die NATO, so scheint es, muss eigentlich etwas tun. Sie muss der Ukraine etwas anbieten, aber aufnehmen, eben diese förmliche Einladung aussprechen für die Ukraine, das wird vorläufig nicht passieren. Ist das eigentlich ein Dilemma für die NATO?
Ja, weil die NATO vor einigen Jahrzehnten schon in einer ähnlichen Situation war, dass sie schon mal der Ukraine gesagt hat, ja, vielleicht kommt er später mal in die NATO, aber wir sagen euch noch nicht so ganz genau wann. Und da ist natürlich jetzt das Problem bei der Ukraine, dass sie sich nicht mehr darauf verlassen können, ob die NATO irgendwann sagen wird, wann sie in die NATO aufgenommen werden könnte. Und das ist für die Ukraine sehr schwierig und wird der NATO jetzt auch Probleme bereiten.
Jetzt haben wir ja schon gehört, also die Signale für so eine Einladung, die stehen eigentlich auf Null, also die wird es nicht geben. Und der Präsident der Ukraine, Selenskyj, hat sich ja auch schon geäußert. Er wirft jetzt den Mitgliedstaaten vor, dass sie schwach seien, dass sie unschlüssig seien. Glauben Sie eigentlich, dass es da hinter den Kulissen ordentlich knallen wird?
Davon gehe ich aus, obwohl diese Antwort, dass es keine formale Einladung der NATO geben wird, die kommt jetzt nicht überraschend. Mhm. Das hatte auch der amerikanische Präsident am Sonntag schon signalisiert und auch die Wochen davor war es relativ klar, wenn man das angeschaut hat, dass es unrealistisch ist, dass ein Staat, der mitten im Krieg ist, in ein Militärbündnis aufgenommen wird, weil das heißen würde, dass der Artikel 5, die sogenannte Beistandsklausel, ziehen würde. Mhm. Genau, und das würde heißen, ein Angriff gegen ein Mitglied der Allianz ist ein Angriff gegen alle. Und wenn das gilt, dann wäre halt die NATO mit einer Kriegspartei gegen Russland. Und das wollen natürlich alle NATO-Mitglieder vermeiden. Deswegen war das sehr unwahrscheinlich.
Aber ist dann die Frage der Mitgliedschaft nicht so oder so hinfällig? Also wenn man eben genau das nicht will, und da sind sich ja alle Mitgliedstaaten einig, man will eben auf gar keinen Fall unter keinen Umständen zur Kriegspartei werden.
Genau, das ist richtig. Und deswegen geht es jetzt nicht so sehr um das Ob, dafür haben sich die Staaten schon ausgesprochen, sondern um das Wann. Und da gibt es jetzt die Debatte darum, ob das nach einem Friedensschluss, nach einem Waffenstillstand irgendwann in späterer Zukunft passieren soll. Und das ist auch nicht so einfach, weil wir ja noch gar nicht wissen, wie dieser Krieg in der Ukraine ausgehen wird und wie die Russische Föderation weiter Krieg führen wird. Und deswegen wird es dann schwierig zu sagen, ja, Ukraine, das Land kann in 15 Jahren nach einem Friedensschluss Mitglied werden. Denn was passiert in der Zwischenzeit?
Aber das bedeutet im Prinzip eigentlich weitere Frustration bei diesem Ziel für die Ukraine. Da scheint sich ja dann einfach auch nicht viel zu bewegen. Oder wird es Zwischenschritte geben, also dass man der Ukraine eben doch noch ein bisschen entgegenkommt, auf welche Art und Weise auch immer?
Ja, das hoffe ich. Es gibt ein paar Zwischenschritte, die jetzt angekündigt werden. Es gibt einen neuen Rat, einen NATO-Ukraine-Rat, wo dann die Ukraine gleichberechtigt, wie es heißt, auf Augenhöhe mit der NATO zusammen entscheiden kann, wie sie ihre Armee weiterentwickeln möchte und so weiter. Und es wird auch weitere Sicherheitszusagen geben, also Waffenlieferungen. Aber die größere Frage ist, ob es Sicherheitszusagen gibt, die dann auch eine Vertragsform haben, die wirklich belastbar sind, wo man sagen kann, ja, das stimmt auch, wir werden auf die nächsten x Jahre verbindlich folgendes Geld geben, folgende Waffen liefern, so ungefähr wie das die USA beispielsweise mit Israel oder Taiwan machen, so ähnlich. Und das ist die Frage, ob es so langfristige Sicherheitszusagen geben wird, die gibt es nämlich noch nicht.
Das heißt aber, das wäre etwas, was der Gipfel dann auch tatsächlich beschließen könnte, beziehungsweise dass man sagen könnte, also dieses Angebot können wir euch machen?
Könnten sie, es sieht gerade nicht so aus. Es sieht so aus, als würden sie kurzfristige Sicherheitszusagen und militärische Hilfszusagen machen und den NATO-Ukraine-Rat etablieren und in generell positiv sagen, ja, sie wollen schon irgendwann, dass die Ukraine in die NATO kommt. Aber viel konkreter wird das aus meiner Sicht nicht werden.
Was ist Ihre Einschätzung in Bezug auf Russland? Auch die werden ja wahrscheinlich diesen NATO-Gipfel aus der Ferne gut beobachten. Was glauben Sie, wie die Reaktionen da sein werden?
Ja, das ist, die freuen sich natürlich über kein Land, das in die NATO aufgenommen wird. Das ist das gegnerische Militärbündnis, das ist klar. Bei der Aufnahme Finnlands in die NATO im letzten Jahr haben sie relativ wenig gemacht. Bei Schweden ist auch keine große Reaktion zu erwarten. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Russland da massiv störend eingreifen wird, wenn ein weiteres Mitglied in die NATO kommt. Aber es ist natürlich ein Faktum, dass die Russische Föderation immer sehr irritiert reagiert, auch immer reagiert hat, wenn die NATO sich nach Osten erweitert hat.
Frau Schröder, dann danke ich Ihnen sehr fürs Gespräch und auch für Ihre Einschätzung. Wie realistisch ist ein Beitritt der Ukraine zur NATO? Wir haben darüber gesprochen mit Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Emoji Daumen hoch. Schon wieder 5-mal verschickt heute, ne? Ihr auch? Ja, das kann für alles Mögliche stehen, natürlich, ne? So nach dem Motto, alles cool, guter Vorschlag, einverstanden. Mit dem Daumen hoch kann aber auch ein Vertrag unterschrieben werden, und zwar rechtswirksam. Uff. Ja, wirklich. Das ist einem Landwirt passiert aus Kanada und das kostet den jetzt $61.000. Geht sowas nur in Kanada mit Daumen hoch unterm Vertrag oder wäre das auch hier in Deutschland möglich? Haltet mal eure Daumen gut fest, wenn euch Nova-Reporter Martin Krinner diese Geschichte erzählt.
Chris Achter baut Flachs an. Irgendwo mitten in Kanada. Und im Herbst 2021 verhandelt er mit einem Käufer über eine Lieferung von 87 Tonnen Flachs. Die beiden telefonieren miteinander und der Käufer schlägt einen Gesamtpreis von $40.000 vor. Er setzt einen Vertrag auf, unterschreibt ihn, macht ein Foto davon und schickt es an Chris mit den Worten:
Bitte unterschreiben Sie den Flachsvertrag.
Chris ist nun aber etwas wortkarg. Wenn die beiden bisher Textnachrichten geschrieben haben, dann hat er häufiger mit Jupp oder Okay oder Sieht gut aus geantwortet. Und diesmal schickt er einfach ein Emoji, den nach oben gestreckten Daumen. Die Monate vergehen nun also, der Herbst zieht ins Land und im November wartet der Getreidehändler auf den Flachs. Aber der kommt nicht. Der Preis hat sich nämlich über den Sommer hinweg in etwa verdoppelt. Und für $40,000 will Chris ihn jetzt nicht hergeben. Deswegen zieht der Händler jetzt sein Handy mit der alten Nachricht aus der Tasche und sagt, ey, aber Moment mal, wir haben doch einen Vertrag. Und er zieht vor Gericht. Und dort bekommt er Recht, denn der Daumen gilt wie eine Unterschrift. Schon krass. Aber ehrlich gesagt, ein deutsches Gericht würde wahrscheinlich genauso entscheiden.
Das wäre problemlos möglich, weil Verträge meistens keine besondere Form erfordern,
sagt Hans Hannagard. Er ist Rechtsanwalt und was für mich tatsächlich neu war, das kennt er schon aus seinem Studium. Es erinnert ihn an einen Standardfall, den so ziemlich jeder Jurist und jede Juristin vor dem Staatsexamen kennenlernt.
Der klassische Fall ist der Trierer Weinversteigerungsfall. Das heißt, da kann man es ganz schön erkennen. Da sitzt also einer in so einer Weinversteigerung und es wird gerade ein Wein aufgerufen, der besonders teuer ist. Und dann heißt es zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Und dann hebt einer die Hand. Der hebt aber nur deswegen die Hand, weil er irgendjemanden grüßen will, den er im Raum gesehen hat. Und der Versteigerer sagt aber, aha, der will also den Wein haben. Und dann kriegt der diesen Wein zugeschlagen.
Also ganz ähnlicher Fall. Eine Geste, hier das Handheben, dort der Daumen-Emoji, wird als Zustimmung gedeutet. Obwohl sie gar nicht so gemeint war.
Ja, und insofern ist dieser Vertrag zunächst mal zustande gekommen, weil er gesagt hat, jawohl, ich nehme den.
Tja, klassisches Missverständnis. Und jetzt muss man sagen, irgendwie haben ja beide Seiten recht. Hans Hannagard hat deswegen einen ganz dringenden Rat.
Man muss höllisch aufpassen.
Denn im Alltag, egal ob wir jetzt beim Bäcker stehen oder ein Ticket buchen wollen oder es mit einem dubiosen Straßenverkäufer zu tun haben, so eine echte oder auch nur vermeintliche Zustimmung, die ist super schnell erklärt.
Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Nicken sein, das kann ein Grunzen sein, das kann ein erhobener Daumen sein, das kann ein Kopfnicken sein. Ich kann sagen, jawohl, ich kann in allen möglichen Dialekten, in allen möglichen Sprachen kann ich meine Zustimmung erklären zu diesem Angebot. Ja, ich kann in Juchzen ausbrechen, das wäre vielleicht nicht ganz so deutlich. Aber das, was der Gegenüber verstehen kann als Vertragszustimmung, man stellt sich nur vor, auch ein Eheversprechen, ja, ist zustimmungsbedürftig. Das heißt, wenn da jemand auf die Knie fällt und sagt, willst du mich heiraten? Ja, und dann brechen Tränen aus und sagt, jawohl, ja, dann ist das eben angenommen, ne?
Wenn jetzt aber diese Geste oder das Geräusch oder die Bewegung, die ich mache, wie das Handheben in der Versteigerung oder der Daumen beim Nachrichtenschreiben beim anderen ganz anders ankommt, als ich sie eigentlich gemeint habe, dann ist die Sache noch nicht ein für alle Mal entschieden. Dann gibt es einen Ausweg.
Da sagt der Jurist, okay, in dem Fall darf der den Vertrag wegen Irrtum anfechten.
Puh, Glück gehabt. Nur so ganz raus aus der Nummer ist man damit noch nicht.
Dann ist er aber haftbar, jedenfalls für den Schaden, der dadurch entstanden ist, dass er so gehandelt hat.
Bei dem Fall in Kanada heißt das jetzt, Chris muss den Flachs zwar nicht liefern, der Händler hat sich aber zu Recht darauf verlassen, dass er kommt. Und wenn der Preis nun gleich geblieben wäre, dann könnte er sich einfach für das gleiche Geld Ersatz beschaffen und alle wären zufrieden. Weil Flachs jetzt aber das Doppelte kostet, geht das nicht. Und Chris muss deswegen die Differenz bezahlen. Und sein gestreckter Daumen kostet ihn jetzt schlappe $61,000.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt gibt's ein paar Zahlen für die Statistikerinnen und Statistiker-Fans unter euch. Der Juni war der heißeste Monat, die erste Juliwoche die heißeste Woche und der 4. Juli der heißeste Tag weltweit seit der Wetteraufzeichnung. Und es bleibt heiß, vor allem im Süden von Europa, wenn wir mal nach Griechenland gucken, Athen beispielsweise 45 Grad, im Süden der USA oder in Mexiko, auch da werden Temperaturen über 40 Grad erwartet. Und diese Hitze steht, die steht wirklich und zwar schon seit Tagen, da bewegt sich nichts und dann kommt da noch El Niño, dieses Klimaphänomen, das gerade beginnt. Und das sorgt eben für heftige Unwetter und auch warme Meeresströmungen. Wie und ob das zusammenhängt, Hitze und El Niño, und ob wir das auch bei uns hier in Deutschland merken, ich habe nachgefragt bei Jürgen Vollmer von wetteronline.de. Jürgen, ist das jetzt das neue Normal, diese irre Hitze weltweit?
Nein, zum Glück kann man das definitiv verneinen. Das neue Normal klingt auch schon ein bisschen sehr pathetisch, würde ja bedeuten, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, da ändert sich gar nichts mehr. Du hast zwar richtig gesagt, das Wetter stagniert, also die Großwetterströmungen, die stagnieren derzeit ziemlich. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich Extreme, da wo sie gerade sind, eben auch dort dazu neigen, sich weiter zu verstärken. Aber A, geht die Sonne weg im Jahresgang, irgendwann kommt ja auch dann der Herbst und der Winter. Und B, kann kein Mensch, also auch nicht der beste Meteorologe, wirklich vorhersagen, zutreffend, zuverlässig vorhersagen, wie lange diese Stagnation, wir nennen das auch blockierende Wetterlagen, eigentlich noch dominieren oder auch nicht.
Wie ist es denn dann? Also wie beeinflusst El Niño diese Hitzeperioden oder die Temperaturen weltweit?
Das kann man so nicht auf die einfache sagen, weil da ganz einfach die Wissenschaft sich noch die Zähne dran ausbeißt. Es gibt Studien, die sagen, ja, da wird was angestupft, da wird was angestoßen und wirkt sich über den Klimawandel dann eben auch auf die globale Wetterentwicklung mit aus. Und dann gibt es wenig später die nächste Studie, die kommt zum ganz anderen Ergebnis. Wir müssen da einfach noch dran forschen, da ist die Wissenschaft noch im Blindflug.
Nur, ob ich es richtig verstanden habe, Jürgen, ne? Also das heißt, mit der derzeitigen Hitze in Deutschland hat El Niño dann erstmal nichts zu tun, ist das richtig?
Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ja.
Okay.
Also hat nichts damit zu tun, ja, meine ich, ja. Um dir recht zu geben.
Aber trotzdem, gibt es denn Beobachtungen, ob wir langfristig El Niño auch in Deutschland spüren würden?
Also was man von El Niño möglicherweise verstärkend zu spüren bekommt, das wären statistische Rückblicke, nämlich auf bestimmte Winter, wenn der El Niño besonders stark ausgeprägt war. Das war Ende der 80er Jahre des Jahrhunderts der Fall. Das ist aber auch Mitte 2015 war es, glaube ich, der Fall gewesen. Da hatten wir besonders milde Winter und da hatten wir sehr starke El Niños. Möglicherweise ist tatsächlich da ein Bezug auf die Witterung, also auf das Wetter von vielen Wochen und Monaten im Winter, gegeben. Es ist zumindest nicht widerlegt, dass es so ist, aber wir müssen, wie gesagt, da noch wirklich viel mehr in die Tiefe forschen, um da ganz klare, eindeutige Antworten zu finden.
Okay, trotzdem, kann man denn auch im Umkehrschluss sagen, wird der Klimawandel El Niño vielleicht auch nochmal beeinflussen oder musst du da auch sagen, im Prinzip wird da noch dran geforscht und da muss man erstmal abwarten?
Zwar wird daran geforscht und man muss abwarten, das kann ich nicht ganz unterschlagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch, natürlich. Der Klimawandel bedingt eine erwärmte Atmosphäre in den tieferen Schichten insbesondere, die wiederum natürlich auch wechselwirkt mit dem Wasser. Und El Niño ist ja nun vor allem ein atmosphärisches, ein meteorologisches Phänomen, das durch Meeresströmungen, also durch Wasser zustande kommt. Und weil alles ineinander greift in unserer Welt, kann man mit Sicherheit sagen, ja, da gibt es Wechselwirkungen, aber wir können sie noch nicht bezeichnen. Wir können noch nicht sagen, die sind genau an der und der Stelle und da zu finden.
Ich habe darüber gesprochen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der großen Hitze, nicht nur bei uns, sondern weltweit, und El Niño. Und ihr habt es gerade von Jürgen Vollmer von wetteronline.de gehört. Ganz, ganz genau kann man das noch nicht sagen. Es gibt so ein paar Anzeichen, aber im Prinzip muss dazu eben auch noch weiter geforscht werden und wird es auch schon.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.